Offenbarung Kapitel 2 ab 18 das nächste Sinn schreibe. Thyatira. Ich lese uns praktisch das Kapitel bis zum Schluss. Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe, das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und dessen Füße schimmerndem Erz gleichen. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Dienst und deinen Glauben und dein Ausharren und deine Werke und weiß, dass die Letzten mehr sind als die Ersten. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du es zulässt, dass die Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit, Buße zu tun von ihrer Unzucht, und sie hat nicht Buße getan. Ich werfe sie auf ein Krankenbett und die, welche mit ihr Ehe brechen, in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun von ihren Werken. Und ihre Kinder will ich schlagen mit dem Tod, und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde einem jeden von euch geben nach seinen Werken. Euch aber sage ich, und den übrigen in Thyatira, all denen, die diese Lehre nicht haben und die nicht die Tiefen des Satans erkannt haben, wie sie sagen, ich will keine weitere Last auf euch legen. Doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben über die Heiden. Und er wird sie mit einem eisernen Stab weiden, wie man irdene Gefäße zerschlägt, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe, und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, wenn man hinter nochmal die Karte anguckt. Die Sendschreiber sind eigentlich, so wie sie hier kommen, auch geografischer Reihenfolge. Sie kommen unten vor Ephesus, geht dann nach Smyrna, hoch oben nach Pergamus, dann runter zu Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. Und da das heutige Sendschreiber, dieser Ort Thyatira, lag an dieser Straße, und zwar an der Straße von Pergamon nach Laodicea. Genauso, wir haben das ja gesehen, dass diese Sendschreiber eigentlich die Kirchengeschichte widerspiegeln. So wie ursprünglich bei Ephesus, wo eigentlich alles da war, außer der ersten Liebe, so langsam eine Blütezeit zu Ende geht, dann über die Erstarrung vom Katholizismus, übers finstere Mittelalter, bis hin in unserer Zeit zu der Reformation, dann der Erweckung. Reformation war keine richtige Erweckung, das muss man ganz klar sagen. Dann die echte Erweckung kam dann erst im letzten Jahrhundert, als die großen Aufbrüche in der Kirchengeschichte waren, und dann mündet das Ganze dort, wo Gott letztendlich die Warnung ausspricht, wo die Gemeinde am Schluss landet, in Laodicea. Und zwar in der Verführung. Parallel dazu besteht nun Überrest von Philadelphia. Hier jetzt in der Gemeinde, das Wort Thyatira heißt, da sind sie sich nicht einig, die Übersetzer, es kann Zitadelle von Thya heißen, was eigentlich keinen Sinn macht, oder es kann Weihrauchspenderin heißen. Das würde schon mehr Sinn machen. Und zwar, dieses Thyatira, das ist in der heutigen Türkei Akhisar, kann man auf der Landkarte gucken, gell, ist also einfach im Herzen der Türkei. Es ist so, dieser Gedanke von dem Weihrauchspenderin, das hat eigentlich so ein wenig religiöser Gedanke, gerade in die Richtung Weihrauch, falscher Gottesdienst, letztendlich Verderbnis, ein verderbter Geruch und trotzdem ein angenehmer Geruch. Also es geht ganz genau in dieses Bild des Religiösen, des Verderbten. Es war Stadt in der Provinz Asia, wie Alejandra auch. Und sie war bekannt wegen Textilindustrie, Keramik, Kupferschmiedehandwerk, aber auch teilweise für Opiumhandel. Also hier war positiv und negativ eng beieinander. Und wir haben ja gesehen, dass der Herr zuerst sich Städte raussucht, die eine Beziehung haben, zum Beispiel Ephesus, die Stadt von Johannes dem Jünger, dann letztendlich Smyrna, die Stadt von Polycarp, von seinem Schüler, und jetzt kommen wir zu einer Stadt, das war die Heimatstadt von der Lydia, der Purpurkrämerin aus Thyatira. Ich lese dazu Apostelgeschichte 16, 14. Und eine gottesfürchtige Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu und der Herr tat ihr das Herz auf. Also heute sind wir in der Stadt von der Lydia, dort wo die Lydia herkommt. Und da sie eine gottesfürchtige Frau war, sieht man hier letztendlich, hier war eine bestimmte Judokolonie auf jeden Fall vom Volk Israel. Aber an und für sich ist diese Stadt wie alle anderen auch. Es ist eine Stadt, wo Götzendienst ist. Es ist eine Stadt, wo letztendlich von der Art her Religion ist, also religiöse Stadt, keine gottlose Stadt. Und wenn wir jetzt hineingehen, dann sehen wir, dass auch die Gemeinde, die dort am Ort ist, ein Riesenproblem hat. Und mit die größte Gefahr für eine Gemeinde und für einen Gläubiger ist immer noch die Religion. Weil Satan ein schirmender Cherub war, der in der Gegenwart Gottes war. Und wenn jemand die religiösen Gefühle der Menschen kennt, und wenn jemand in der Lage ist, den Mensch von seinem Religiösen her zu täuschen, dann der Teufel. Und aus dem Grund hat der Teufel mehr Menschen zu Fall gebracht und mehr Tote herbeigeführt durch Religion als durch offene Verfolgung. Die Religion ist immer das Teuflische. Und mit dem haben wir es hier massiv zu tun in diesem Sendschreiben. Und das ist auch das, was uns prägen wird. Der Antichrist wird nicht gottlos sein. Antichrist heißt nicht gegen Christus, sondern das bedeutet im Griechischen, Anti heißt anstelle von, als Ersatz von. Das heißt, er wird fromm sein, er wird religiös sein. Und das ist hier, was uns hier massiv begegnet. Wenn man die geistliche Botschaft uns einmal ansieht, das hier praktisch das Neue Testament uns gibt, dann in Vers 18 heißt es, die Menge der Gemeinde in Thyatira schreibe, das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und dessen Füße schimmerndem Erz gleichen. Jetzt offenbart sich der Herr Jesus plötzlich ihre Art und Weise, wie er sich vorher nicht geoffenbart hat. Und zwar, wir haben ja immer der Herr Jesus in der Regel im Neuen Testament, in den Evangelien, auch in den Lehrbriefen, wir haben ihn, ich sag mal, zu 90% als der Erlöser, als der, der von Sünde rettet, als der, der uns aus dem Dreck der Sündhaftigkeit herausreißt. Und immer wieder kommt dann dazwischen natürlich, dass die Bibel sagt, Gott der Vater hat ihm alles Gericht übergeben, er wird die Erde richten. Aber jetzt hier haben wir eine ganz massive Beschreibung von unserem Herr Jesus als Richter. Er offenbart sich hier als der gestrenge Richter über Lebende und Tote. Und das Erste, was ausgesagt wird, dass der Herr Jesus Auge hat wie eine Feuerflamme. Und zwar, das ist ja wiederum ein Zitat aus Offenbarung 1,14. Das ist ja so, in seiner Grundoffenbarung hat der Jesus sich vorgestellt in Kapitel 1 und dann nimmt er jedes Mal eine Eigenschaft, wo er sich vorgestellt hat und ordnet die praktisch einer Gemeinde oder einer Epoche der Kirchengeschichte oder einer Art der Verführung zu, dass wir begreifen lernen. In 1,14 heißt es wieder, sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme. Ist nicht umsonst weiß. Das Zeichen der Reinheit, gepaart hier mit dem Zeichen für das Gericht. Gott will hier zeigen, man kann Gott nur dienen, so wie er es sagt, aufgrund diesem heiligen Weg. Man kann Gott nicht dienen mit Religion. Man kann auch Gott nicht dienen mit dem, was wir unter Frömmigkeit verstehen. Wer aber wissen will, wie Gott zu Frömmigkeit steht oder zu landläufiger Religion, der möge bitte Jesaja Kapitel 1 einmal in Ruhe durchlesen. Wo Gott so weit geht, dass er sagt, wer hat euch geheißen, meine Vorhöfe zu zertrampeln? Und vieles, was sich heute in der Christenheit abspielt, ist nichts anderes wie billige Religion, die vom Teufel installiert ist. Hat mit wahrem Christentum nichts zu tun. Und hier zeigt der Herr, dass das alles durchschaut, dass wir ihn nicht täuschen können. Und zwar, es heißt hier, er hat Augen wie eine Feuerflamme. Und hier kommt was ganz Wichtiges. Man hört jetzt immer wieder, ich habe jetzt das wieder vor kurzem gehört, wo dann plötzlich Ausleger von bestimmten Richtungen, von bestimmten Sekten, von bestimmten Sonderrichtungen einfach ihre Lehre stützen möchten und sagen, Feuer ist nicht ein Zeichen des Gerichtes, sondern Feuer ist ein Zeichen letztendlich der Läuterung und ähnliches. Feuer ist in der Heiligen Schrift in der Regel ein Bild für Gericht. Es ist ganz selten ein Bild für Läuterung. Ich lese uns mal eine Stelle, wo es ein Bild für Läuterung ist, in Jesaja 48, Vers 10. Sieh, ich habe dich geläutert, aber nicht als Silber. Ich habe dich geprüft im Ofen des Elends. Um meinetwillen Und jetzt kommt nämlich das Entscheidende, tue ich es, denn wie würde sonst gelästert? Ich will meine Ehre keinem anderen geben. Na, selbst hier die Läuterung ist praktisch mit Gericht verbunden, wo Gott sagt, er muss sein Name, sei Ehre schützen, weil der Mensch ihn in der Regel nicht ehrt. Und das ist jetzt ein ganz entscheidender Punkt. Die Endzeit, die Sendschreiben und was danach kommt, sind massiv geprägt von Gericht. Und wenn wir etwas zu erwarten haben, als die Wohlstandsgesellschaft des Westens, auch wir Deutsche, wenn wir irgendetwas zu erwarten haben, dann Gericht. Wenn es irgendetwas gilt, was absolut sicher kommt, da braucht man kein Prophet zu sein, das ist laut Bibel, Gericht. Gott lässt sich das nicht gefallen. Und darum ist es so wichtig, dass man auch sieht, dass Religion nicht vor Gericht schützt. Hat überhaupt keinen Wert. Und der Herr offenbart sich hier und sagt, er hat Augen wie Feuerflamme. Jetzt möchte ich kurz mit uns um, ich sage es mal, diese falsche Meinung vom Feuer hier wirklich wegzuwischen, kurz durch die Schrift gehe, um ganz klar zu beweisen, dass Gott in der Regel mit Feuer Gericht meint. Und wenn der Herr Jesus Augen wie Feuerflamme hat, dann hat er Augen, die Sünde durchschaut und dieses Gericht letztendlich auch herbeiführen werden. 1. Mose 19,24, das klassische Beispiel. Da ließ der Herr Feuer und Schwefel regnen auf Sodom und Gomorra. Und er hat die Städte umgekehrt. Mit das erste Gerichtshandler Gottes aus dem Wasser bei der Sintflut war Sodom und Gomorra, wo Feuer und Schwefel vom Himmel fällt. Also eindeutig Gericht. Dann innerhalb der Heiligen, innerhalb Israels. Die Bibel sagt ja, das Gericht fängt im Hause Gottes an. 3. Mose 10, Vers 1. Aber die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen ein jeder seine Räucherpfanne und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und brachten fremdes Feuer vor den Herrn, das er ihnen nicht geboten hatte. Das ist Religion. Das ist eigener Gottesdienst. Hier klassisch. Da ging Feuer aus von dem Herrn und verzehrte sie, dass sie starben vor dem Herrn. Also wieder genau der gleiche Gedanke wie diesem Sendschreiber. Gott beantwortet falsche Religion und beantwortet, sagen wir mal, hier eigenwillige Gottesdienst mit Gericht. So wie er Sünde mit Gericht beantwortet, genauso beantwortet er falsche Religion mit Gericht und wird die Hure Babylon am Schluss mit Feuer verbrannt. Das ist keine Frage. 2. Könige 1,10. Das ist eine Begebenheit, wo ein gottloser König zum Elia schickt und da passiert Folgendes. Als der Hauptmann kommt, Elia antwortete dem Hauptmann über 50 und sprach zu ihm, bin ich ein Mann Gottes, so falle Feuer vom Himmel und verzehre dich und deine 50. Da fiel Feuer vom Himmel und verzehrte ihn und seine 50. Und das passiert dann nochmals. Das heißt, es wird wiederholt. Und zwar, hier sieht man ganz klar, und das ist eine Regel ohne Ausnahme, in diesem Gerichtshandel, das Feuer hat hier nichts geläutert, das Feuer hat vernichtet. Das Feuer hat ein Gericht ausgeführt bei Sodom und Gomorra, bei Nadab und Abihu. Und das Feuer hat hier diese Bote absolut getötet. Also Feuer als schreckliches Gericht. Dann Markus 9,45. Dann geht der Herr Jesus hin und warnt persönlich. Und zwar in Verbindung mit der Hölle. Hölle muss man erklären. Und wenn dein Fuß für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so hau ich ihn ab. Es ist besser für dich, dass du Lärm in das Leben eingehst, als dass du beide Füße hast und in die Hölle geworfen wirst. In das unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Die Bibel beschreibt die Hölle mit Feuer. Es gab in Israel, in Jerusalem, ein Tal, das war das Hinnomtal. Das heißt Gehinnon, und da kommt das Wort Gehenna her. Und das hat Luther mit Hölle verdeutscht. Hehl, altdeutsch. Und dieses Ort war ein Ort des Schreckens, weil nämlich die abgefallenen, gottlosen israelischen Könige in diesem Tal ihre Kinder dem Moloch, dem Götze bei lebendigem Leib verbrannt haben. Die haben geglaubt in diesem Fruchtbarkeitskult teilweise, in den kanaanitischen Völkern, dass wenn man der Erstgeborene, ein Kind, ein Sohn, einem Götze opfert, dass dann das Land fruchtbar wird. Die haben die Kinder bei lebendigem Leib verbrannt. Furchtbar. Und gleichzeitig war auch das Tal Himnon, war die Müllhalde, wo man allen Dreck verbrannt hat. Und da Jesus sagt, dieses Tal, so ist die Hölle. So schrecklich. Und da kommt es her. Und er sagt wiederum, Hölle hat mit Feuer zu tun. 2. Petrus 3, Vers 7. Die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch sein Wort aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Das heißt, das Gericht über die gottlose Welt wird in Feuer geschehen. Es wird wiederum Feuer und Schwefel vom Himmel regnen, bloß diesmal völlig anders. Vermutlich wird das Atombombe sein. Aber Gott wird wiederum diese Erde richten mit Feuer. Und wiederum ist Feuer Gericht. Nichts Läuterung. Da gibt es nichts mehr zu läutern. Da ist dann ein Endgericht. Offenbarung 15, Vers 1. Ich greife jetzt in die Offenbarung vor. Das ist dieses berühmte Kapitel mit dem Einschub. Und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, groß und wunderbar. Sieben Engel, welche die sieben letzten Plagen hatten, mit ihnen ist der Zorn Gottes vollendet. Wieder Zorn Gottes. Und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer, mit Feuer vermischt, das ist Völkermeer. Die Bibel stellt die Menschheit als Ganzes als Völkermeer dar. Und sie sagt, das Völkermeer ist mit Feuer vermischt. Das heißt, der Zorn Gottes, das Feuer des Gerichtes kommt über diese Welt als Ganzes. Diese Welt ist gerichtsreif. Offenbarung 18, 8. Darum werden an einem Tage, das ist jetzt die Hure Babylon, ihre Plage kommen, Tod, Leid und Hunger, und sie wird mit Feuer verbrannt werden. Denn stark ist Gott, der Herr, der sie richtet. Der gleiche Gedanke. Ein Feuergericht wird über die Hure Babylon, über die abgefallene Christenheit kommen. In einer furchtbaren Art und Weise. Und Stand heute Technik, vielleicht ist das ganz anders in ein paar Jahren, wenn der Herr verzieht. Wenn der Herr heute kommen würde, dann würde das Gericht vollzogen mit Feuer, mit Atombombe. Es gibt inzwischen Neutronenbombe, es gibt Bomben, wo kein Stein mehr auseinanderfällt, sondern nur die Menschen tot sind. Es gibt halt alles, ich habe kein Problem. Aber auf jeden Fall, Gott droht wieder Gericht. Dann Offenbarung 20,9, selbst am Ende vom tausendjährigen Reich, wenn der Teufel nochmals losgelassen wird. Und sie zogen herauf auf die Fläche des Landes und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt des Gog und Magog. Gog und Magog ist Russland. Die Bibel sagt, Gog und Magog ist im äußersten Norden von Jerusalem. Und wenn man jetzt hingeht, ihr könnt es relativ einfach nachvollziehen, ob das stimmt. Man sieht es auch im Hesekiel 38, 14. Dort steht es und folgende, dass es im äußersten Norden ist. Ihr müsst nur einen Globus nehmen. Globus. Dann nimmt man eine kleine Nähnadel, zieht einen Faden durch, bindet ihn fest und zieht den Faden zum Nordpol. Und dann seht ihr genau, wo Gog und Magog ist. Ist überhaupt keine Frage. Das ist Russland. Und auch selbst wo die Perestroika war, ich habe gewusst, dass Russland nicht erledigt ist, von der Prophetie her. Dass Russland ein schlafender, angeschlagener Riese ist, der wiederkommen wird, um das Gericht Gottes zu vollführen. Offenbarung 20, Vers 9. Haben wir gelesen. Und jetzt Offenbarung 20, Vers 10, der Folgesatz. Und es fiel Feuer von Gott aus dem Himmel herab und verzehrte sie. Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet. Und sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wo das steht, von Ewigkeit zu Ewigkeit, steht in der Regel hinein in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Das kommt daher, dass das Wort Ewigkeit eine Doppelbedeutung hat. Das bedeutet gleichzeitig noch praktisch eine bestimmte Epoche, aber geistliche Epoche. Und in dem Moment, wenn es heißt, in die Ewigkeiten der Ewigkeiten, das ist nur das, was wir unter Ewigkeit versteht. Und da sagt er ganz klar, der Teufel, der falsche Prophet und der Antichrist werden gequält werden in alle Ewigkeit, in diesem Feuersee. Wiederum mit Feuer. Also, wenn man dann 21,8 noch liest dazu, das ist nochmal die Zusammenfassung. Den Feiglingen aber und Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern wird ihr Teil sein in dem See, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Das heißt, die Hölle. Also wie man angesichts von diesen Bibelstellen auf die Idee kommen kann, dass Feuer in der Regel Läuterung ist, das ist schon ein Rätsel.
sind wir doch eindeutig feurige Gerichte. Wenn jetzt der Herr Jesus praktisch hingeht und sich offenbart und sagt, er hat diese Augen des Gerichtes, diese Feuerflamme, er hat die Augen, die alles durchschaut, alles ans Licht bringt, alles hervorbringt, um dann eben als gerechte Strafe das Licht, das Gericht auszulösen, dann sieht man, was er uns hier sagen will. Und zwar will ich hier was ganz einfach sagen. Nachfolge Jesu, und das alles ist eine todernste Sache. Es geht um Leben und Tod. Und Religion hilft gar nichts. Und in der Endzeit werden alle fromm sein. Da werden sie religiöser. Ich war heute in ihrer evangelischen Buchladung in Stuttgart, weil der Nathanael geschlossen hat wegen Urlaub. Ich habe was kaufen müssen. Wenn du siehst, was da für ein Dreck teilweise drin rumliegt, da wird es dir anders. Wird es dir echt anders. Und es kann da noch so frömmelig und noch so schön sein. Es ist von der anderen Seite und es ist unter dem Gericht, da brauchen wir gar nicht reden. Und dann geht der Herr Jesus hin und sagt nicht nur, dass er Augen wie Feuerflamme hat, sondern dessen Füße schimmerndem Erz gleichen. Und Erz wiederum steht für Sündhaftigkeit und für Gericht über Sündhaftigkeit. Also Feuer das Grundgericht und Erz diese Sündhaftigkeit, die gerichtet wird. Ihr kennt alle die Stiftshütte. Und das Interessante ist, wenn du die Stiftshütte gesehen hast als außenstehender Betrachter, dann hast du sie gesehen, dass sie mitten in der Wüste im Staub, im Dreck stand. Im Dreck dieser Welt. Da stand die Stiftshütte. Und nach außen, der außenstehende Beobachter hat nur zwei Dinge gesehen in der Regel, die für ihn entscheidend waren. Er hat gesehen, dass da lauter weiße Tücher sind, mit Ausnahme des Eingangs, lauter weiße Tücher, also dass Gott Reinheit will. Und dann hast du lauter erzene Dinge gesehen, Füße. Und Erz steht für das Gericht. Das heißt, Gott hat ihm angezeigt, entweder du wirst rein oder es kommt das Gericht. Und so ist Erz ein Bild für das Gericht über die Sünde. Und darum steht auch diese ehernen Füße in der Regel auf dem Erdboden. Die Stiftshütte stand mit ehernen Füßen auf dem Erdboden und der Herr Jesus steht mit seinen Füßen hier auf der Erde. Das heißt auf dem Fluch. Und da sieht man etwas. Er mit seiner Feuerflamme wird das Gericht heraus oder auslösen. Er wird es auslösen über die Sünde und gleichzeitig steht er mit diesen Füßen aus Erz auf am Fluch der Sünde. Das heißt, er wird die Sünde nicht ungestraft lassen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wenn man jetzt Erz anguckt, 1. Mose 4, 22. Und zwar, hier haben wir die Sündelinie Adams. Und Zilla, und sie gebar den Tubal Kain, den Meister in allerlei Erz- und Eisenwerk. Und da siehst du die ganze, die Sündelinie. Wenn ihr euch einmal fragt, warum zeigt Gott es ausgerechnet auf? Er zeigt Erz auf und er zeigt Musik auf. Er zeigt einfach so ein bisschen die Sündelinie auf, die man begreifen muss. Das ist nur punktuell. Er zeigt hier nur das, was man wissen müsste. Aber Erz taucht sofort im Zusammenhang mit Sünde auf. 3. Mose 26, 17. Und da müssen wir einen Gedanke, darf man nicht missachten. Religion ist Sünde. Religion ist absolut Sünde. Das müssen wir begreifen. 3. Mose 26, 17. Ich will mein Angesicht gegen euch richten, dass ihr von euren Feinden geschlagen werdet, die euch hassen, sollen über euch herrschen und ihr werdet fliehen, wenn euch niemand jagt. Werdet ihr mir aber daraufhin noch nicht gehorchen, so will ich euch noch siebenmal Ärger strafen, um eurer Sünden willen, dass ich euren harten Stolz breche. Ich will euren Himmel machen wie Eisen und eure Erde wie Erz, dass eure Mühe und Arbeit vergeblich darauf gewendet ist und euer Land sein Gewächs nicht gäbe und die Bäume des Landes ihre Frucht nicht bringen. Wiederum der gleiche Gedanke. Füße, Erde, Gericht. Also immer der gleiche Gedanke. 1. Samuel 17, 4. Das Sinnbild für Sünde Goliath. Der hatte einen ehernen Helm ab Vers 5 und sein Haupt und trug einen Schuppenpanzer und das Gewicht seines Panzers betrug 5000 Schekel Erz. Sein Panzer war aus Erz. Das heißt wiederum, wenn die Sünde dargestellt wird, dann taucht Erd auf, in der Bildersprache der Bibel. So wie jedes Metall symbolischer Wert hat. Das Gold ist immer das Wesen Gottes, das Silber ist immer das Wort Gottes, so ist Erd in der Regel immer das Gericht über Sünde. Hat immer mit der Sündhaftigkeit zu tun und mit dem Gericht drüber. Jeremia 6, Vers 28. Sie sind alle widerspenstige Empörer, gehen mit Verleumdungen um. Erz und Eisen sind sie allesamt Verderber. Also er nennt hier die Sünder Erz und Eisen. Erz steht für den Sünder, der gerichtet werden wird. Und Offenbarung 9, Vers 20, wieder ein Vorgriff auf das berühmte, auf der berühmteste Sünderkatalog der Offenbarung. Und die übrigen Menschen, die durch diese Plage nicht getötet wurden, taten nicht Buße von den Werken ihrer Hände, sodass sie nicht mehr die Dämonen und die Götzen aus Gold, Silber, Erz und Stein und Holz angebetet hätten, die weder sehen noch hören noch gehen können. Also wieder der Gedanke, Erz im Zusammenhang mit Sünde, mit Götzendienst. Das heißt, hier geht der Herr Jesus hin und zeigt Thyatira, dieser Weihrauchspenderin, dieser religiöse Stadt, und auch dieser Gemeinde, die hier ja beeinflusst war, so wie uns die Religion beeinflusst, so war hier Thyatira beeinflusst. In der Endzeit wird die Gemeinde beeinflusst werden von Religion. Wisst ihr, ich weiß nicht, ob ich Thessé etwas sagt. Das ist so eine mystische Linie. Und plötzlich findest du Missionswerke, die einst im Hudson Taylor die Leute geschickt haben, die absolut klar waren, und plötzlich sind die für Thessé. Und plötzlich schlägt mir hier das Kreuzeszeichen. Und plötzlich gibt es hier, ich sage mal, mystische Dinge. Und dann der Höhepunkt wird dann sein, dass man der Weihrauch kommt, dass alles das kommt, was im Götzendienst, im Heidentum und vor allem im Katholizismus da ist. Und wenn das ein Gläubiger sieht, dann kann er nur noch eines tun, fliehen. Fliehen, so schnell er fliehen kann, wenn sowas kommt. Es ist ein Gräuel vor Gott. Und es ist letztendlich nichts anderes, als was hier in Thyatira passiert ist. Religion. Und aus dem Grund offenbart sich hier der Sohn Gottes als der Richter und der Strafende über alle Religion. Und zwar mit allem Ernst des Feuers und mit allem Ernst des Erzes. Jetzt kommt eigentlich was Interessantes. Wie passiert die Verführung? Jetzt können wir ja sagen, das muss eine verrottete Gemeinde sein. Von wegen. Die Religion passiert nicht in den verrotteten Gemeinden, sondern die Religion passiert in der Regel in den hingegebenen Gemeinden. Ich habe noch nie eine laue Gemeinde gesehen, die verführt wurde. Ich habe immer nur die hingegebene Gemeinde gesehen, die verführt wurden. Und dort passiert etwas. Wenn man nämlich 1. Korinther 4, Vers 6 nicht beachtet, das heißt nicht über das Geschriebene hinauszugehen, wenn man seinem religiösen Gefühl mehr nachgibt und mehr gehorcht als dem Wort Gottes, dann geht man dem Teufel in die Falle. Und dann kriegt einer der Teufel mit Überfrömmigkeit statt mit Lauheit. Das ist genauso gefährlich. Und da über das redet Thyatira. Und das wird etwas sein, das uns in der Endzeit noch massiver begegnen wird. Plötzlich kommen wieder Bewegungen und sagen, die Propheten treten wieder auf. Plötzlich kommen Bewegungen, die Apostel treten wieder auf. Plötzlich kommen Bewegungen, die sagen, wir sind jetzt Promise-Keeper. Wir halten unsere Versprecher. Wir sind jetzt wieder in Ordnung. Plötzlich gibt es Gemeindewachstumbewegung. Nur positive Dinge. Alles positiv. Vorsicht. Man kann nur sagen, Vorsicht. Immer, wo das passiert. Weil Thyatira war keine verlotterte Gemeinde. Im Gegenteil. Der Jesus sagt, ich kenne deine Werke. Der die Herzen kennt, steht ihnen zu und sagt, du hast wirklich Werke. Ich lese jetzt nicht jede Parallelstelle, wir kommen ja immer wieder zu diesen Dingen. Die Werke aus Epheser 2, Vers 10, die echten Werke des Heiligen Geistes. Du hast wirklich Werke. Du hast Liebe. Römer 5 sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist. Das heißt, sie gaben dem Heiligen Geist Raum. Da ist wirklich Liebe passiert. Da sind wirklich Werke geschehen. Du hast Dienst, und da steht das Wort für Diakonie. Das heißt, in 1. Petrus 4, Vers 10 heißt es ja, dienet ein jeder mit der Gabe, die er von Gott bekommen hat, als gute und, ich sag's mal, wirklich, wie soll man sagen, niveauvolle Haushalter der Gnade Gottes. Und da steht, dient als Diakonie. Diakonie ist nicht das, was wir meinen, nicht nur Krankenpflege, sondern Diakonie ist allgemeine Pflege, auch geistlich. Und er sagt hier, du hast Werke, du hast Liebe und du dienst wirklich so, wie Gott will. Dein Dienst ist in Ordnung. Und dann sagt er, du hast Glauben. 2. Korinther 4, Vers 13 sagt, wir haben den Geist des Glaubens. Wieder der gleiche Gedanke. Thyatira war eine Gemeinde, die hat dem Heiligen Geist Raum gegeben. Und aus dem Grund sind Werke passiert. Aus dem Grund ist die Liebe Gottes wirksam geworden. Aus dem Grund hat die Geistesgabe gewirkt. Ist praktisch Dienstgeschehen. Und aus dem Grund hatten sie Glauben. Und sie hatten Ausharren. Sie haben gelernt, unten zu bleiben. Da war alles da. Da lese ich dazu zu 1. Timotheus 6, 11. Du aber, Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, jage aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glaube, Liebe, Ausharren, Sanftmut. Das hatte die, das war alles da. Da war eine Gemeinde, die wirklich Gott gedient hat. Und jetzt geht der Herr Jesus sogar so weit, dass er sagt, und du hast sogar deine Werke gesteigert. Das heißt, du hast dem Heiligen Geist noch mehr Raum gegeben, dass noch mehr passiert ist. Könnt ihr im Titus nachlesen. Das heißt, dass das noch mehr passiert. Da können wir sagen, wo kann es jetzt noch fehlen? Aber Thyatira hatte das Problem, dass die entschiedenen Gemeinden in der Endzeit massiv bekommen werden. Und zwar, wir waren gewöhnt, in die 70er Jahre, nachdem die große Erweckung der 50er und 60er Jahre sich langsam in Gemeinde zementiert hatte, wir waren gewöhnt, geistlich eine Minderheit zwar zu sein, aber die zu dieser Minderheit gehört haben, die Gläubiger, waren alle in der Regel klar. Geistlich waren radikal, da gab es keine Diskussion über bestimmte Dinge, über Sünde gab es keine Diskussion. Und jetzt ist in der Christenheit etwas passiert, das absolut brutal ist. Langsam aber sicher ist eine Gemeinde nach der anderen in den letzten 10 Jahren aufgeweicht worden. Eine nach der anderen ist aufgeweicht worden. Und da ist etwas passiert. Das ist nicht passiert, indem die in offene Sünde gefallen sind, sondern es ist was ganz Teuflisches passiert. Das, was nämlich in Thyatira passiert. Und wo wir uns hüten müssen, dass uns nicht passiert. Und zwar, der Jesus sagt in Vers 20, das gleiche, was er auch Pergamon schon sagte. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, wie Pergamon und Thyatira ähnlich sind. Pergamon war ja die Vermischung. Und Thyatira ist die Toleranz. Ist die Gemeinde, die selber entschieden ist, aber gegen andere tolerant ist. Und zwar, ich habe ein weniges gegen dich, dass du es zulässt. Wisst ihr, wer das Musterbeispiel des Zulassens ist? Das ist der Eli. Der Eli, der große Priester, hat sich und seine Kinder in 1. Samuel 4 ins Elend gebracht, weil er zugelassen hat, weil er es geduldet hat, dass er sich versündigt hatte. Er hat es gesehen und hat ihnen nicht gewehrt. Und das ist das Problem. Er sagt, du bist als Gemeinde, du hast alles, aber du hast ein Problem. Es ist nur eine Kleinigkeit, ein weniges, aber das wird dir zum Fallstrick. Du bist tolerant gegen bestimmte Dinge, du lässt Dinge laufen, du lässt Dinge zu. Und sobald die Gemeinde beginnt, sündhafte Dinge zuzulassen, ist sie verkauft, sie nicht Buße tut. Ich überlege gerade, hier ein paar Beispiele sage. Also. Aber ich sage es Ihnen nachher noch, das müssen wir einfach festhalten. Eine Gemeinde muss klar sein in bestimmten Dingen. Und hier als Musterbeispiel für das Ganze steht Isabel. Isabel war die Frau Ahabs. Was hat Isabel gemacht? Sie hat den Götzendienst der Baalskult in Israel eingeführt. Und dann guckt ihre Kinder und ihre Nachkommen, die gottlose Königin, ich denke, die Atalia war es, die sie dann rausgeschmissen hat, oben aus dem Stock. Das alles sind Sünderlinien der Vermischung. Ist wieder diese Vermischung. Und hier sagt er, sie nennt sich eine Prophetin. Das ist hier letztendlich eine falsche Prophetin. Und Isabel, das ist eigentlich brutal. Der Name ist gerade das Gegenteil von dem, was in Israel passiert. Und da sieht man die Täuschung. In Israel hat Gott den Könige und auch den Propheten und seinen Dienern den Namen gegeben, den sie brauchten, der ihr Wesen charakterisiert hat. Als der Saulus, der von Gott Erbetene, sich bekehrt, wird er der Paulus der Geringe. Als die Sarai, die stolze Frau, sich dann Gott hingibt, wird sie die Sarah. Als der Abram sich bekehrt, wird er der Abraham. Als Jakob, der Fersenhalter, der Überlichter, der Schlitzer, sich bekehrt, wird er Israel, der Gotteskämpfer. Aber im Heidentum ist gerade anders. Da ist ein wunderbarer Name. Der Name heißt für Isabel unberührt, keusch und unverheiratet. Und genau das Gegenteil war sie. Sie war ein verderbtes Weib. Sie war eine geistliche Prostituierte, ich sag's einmal in dieser bösen Form. Sie hat den geistlichen Götzendienst, die geistliche Hurerei in Israel eingeführt. Und jetzt sagt, jetzt müsst ihr euch vorstellen, was Gott sagt. Die Gefahr der Endzeit. Du hast eine blühende Gemeinde. Da ist Hingabe, da wird Gott gedient. Und die Gemeinde macht nur einen Fehler. Da ist eine Sünderlinie, eine dieser Verführungslinien. Und da ist sie tolerant. Die lässt sie laufen. Und dadurch führt der Teufel sein Götzendienst und sein Abfall ein. Und sie behauptet, ich bin eine Prophetin. Ich habe jetzt wieder mit Leuten zu tun gehabt, die sind felsenfest überzeugt, dass die Ellen G. White von den Adventisten eine Prophetin war. Da stimme ich völlig zu. Sie war eine Prophetin. Nämlich eine falsche. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil die Bibel nämlich lehrt, wenn das Vollkommene kommt, dann haben die direkte Prophetie aufgehört. Insofern ist jeder Prophet, der nach der Apostelzeit aufsteht als Prophet, ein falscher Prophet. Und die Isabel hat das Kennzeichen des falschen Propheten gehabt. Wissen Sie, das darfst du heute nicht mehr sagen. Nicht, also heute ist alles in Ordnung. Heute sind die Katholiken in Ordnung. Unsere Geschwister hätten sich lieber totschlagen lassen in der Reformation, als zur Messe zu gehen. Heute ist das alles in Ordnung. Heute sind die Sekte in Ordnung. Die Adventisten ist Sekte, keine Frage. Das ist doch schon nicht mehr sagen. Wenn ich sage, die Adventisten sind eine Sekte, kriege ich Ärger, weil ich jetzt alles allianzfähig. Bloß die Allianz muss aufpassen, dass sie nicht auch zur Sekte wird. Wenn du nämlich immer mehr so Dinge kriegst. Irgendwann sind auch noch die Zeuge Jehovas hoffähig. Und irgendwann sind sie auch Körperschaft des öffentlichen Rechts. Und irgendwann ist alles hoffähig. Ist alles, was religiös ist, ist in Ordnung. Wir sind noch nicht so weit. Man muss aufpassen. Und wenn Sie dann einmal alle christliche, Erführungszeichen, alles was nicht rot ist rötlich, alles was nicht christlich ist, ist christlich, wenn Sie die christliche Sekte alle beieinander haben und die ganze Verführungen, dann geht's zu den Moslems, dann geht's zu den Hindus, dann geht's zu den Buddhisten, dann kommt der Synkretismus, Assisi vor ein paar Jahren, dann kommt die Religionsvermischung und dann hast du die klassische Hure und dann hast du den Antichristen, dann hast du das Weib auf dem Tier. Klassisch. Das ist der Weg, wo wir hinsteuern. Jetzt sagt er praktisch, für die blühende Gemeinde, für die klarstehende Gemeinde beginnt die Gefahr, indem ich tolerant bin gegen solche Dinge. Ich möchte nochmal das aufzeigen mit den Propheten, wie Gott es sieht. Jeremia 5, Vers 13. Die Propheten sind nur Windbeutel und niemand redet durch sie. Ihnen selbst ergeht es so. Ich komme ja aus einer Richtung, wo es Propheten hatte. Und diese Propheten waren wahrhaftig Windbeutel, was die prophezeit haben. Ich habe selber prophezeit, ich weiß, wie das ist. Es war absolut, ich sag's einmal, teilweise das eigene Herz, das ich profilieren wollte. Unmögliches Zeugs. Und diese Prophetier, wisst ihr, ich möchte mal Ross und Reiter nennen. Das wagt man heute ja nicht mehr, jeder hat Angst. Ein Mann wie der Volkhard Spitzer hat 1980 verkündigt, oder vorher schon verkündigt, dass 80 im Olympiastadion in Berlin eine große Versammlung sein wird, das wird brechend voll sein, das wird Erweckung ausbrechen. A ist 80 gar nichts zustande gekommen, sondern 81 und dann hat es nicht 80.000 drin gehabt, sondern 16.000. In dem Moment müsste der Mann von allen Bewegungen geächtet gewesen sein als falscher Prophet. Keine Spur, der war angesehen. Und da kommt immer mit dem gleichen Trick und sagt, vielleicht verzieht Gott und irgendwann kommt's. Was denkt ihr, was nicht nur, ich sag nicht nur im charismatischen Lager, was hier falsche Propheten rumlaufen. Ich habe aus dem konservativsten evangelikalen Lager, habe ich einen Mann kennengelernt. Ich könnte euch den Namen sagen, hat ein berühmtes Buch geschrieben. Und dieser Mann, da war ich selber dabei, hat gesagt, er wird nicht sterben. Bis er den Antichristen gesehen hat, Gott hat ihm das geoffenbart. Das ist genauso falsche Prophet. Er ist nämlich tot und der Antichrist ist nicht da. Und sobald jemand sich dünkt, dass er prophetisch über das geschriebene Wort hinaus, kommt diese Windbeutelei, dann kommt dieser Hohn, dieser Terror. Bloß es ist leider nicht nur Schaumschlägerei, sondern es ist mehr. Jeremia 14, 14. Jeremia ist das große Buch der falschen Propheten. Da sprach der Herr zu mir, Lügen prophezeien diese Propheten in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, ihnen nichts befohlen und nicht zu ihnen geredet. Lügengesichte, Wahrsagerei, Hirngespinste und Einbildungen ihrer eigenen Herzen predigen sie. Und das ist das Teuflische. In der Regel ist diese ganze Prophetie eine Vermischung aus Hirngespinst, aus dem, was man im eigenen Herzen hat, und aus Okkultismus. Und meistens noch ein Schuss biblischer Wahrheit dazu und dann rumgerührt. Und dann hast du plötzlich etwas, wo die unbefestigte Seele beeindruckt ist. Dann muss man einfach sagen, die kann dann 100-mal eintreffen, diese Prophetie. Sie ist vom Teufel, und zwar aus der untersten Hölle. Und da muss man aufpassen. Und so eine Frau war die Isabel. Und solche prophetische Linie werden uns belästigen über die ganze Endzeit. Wir müssen aufpassen, wenn jemand kommt und irgendetwas bringt, egal was es ist, dann schaltet auf stur. Er mag einen Toten auferwecken. Er mag Kranke von tödlicher Krankheit heilen. Er mag hingehen und mag letztendlich Dinge voraussagen, die millimetergenau eintreffen. Sobald es gegen die Schrift ist, ist es zu verwerfen. Da brauchen wir nicht reden. Und in der Regel ist es immer gegen die Schrift. Ich habe nie was anderes erlebt. Die Bibel sagt, Prophetie hat aufgehört. Wir haben das geschriebene Wort damit aus. Er geht jetzt weiter und sagt in Jeremia 23, Vers 16. So spricht der Herr der Heerscharen. Höre nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen. Sie wiegen euch in eitlen Wahn. Das Gesicht des eigenen Herzens verkündigen sie und nicht, was aus dem Munde des Herrn kommt. Es ist Wahn. Es ist echt Wahn. Übrigens, das Wort Weissagung oder Weissagen, Prophetie und Prophezeien ist das gleiche Wort. Das ist nur altdeutsch und modern übersetzt, das ist alles das gleiche. Weissagung und Prophetie ist das gleiche. 1. Könige 22, 22. Jetzt kommt was ganz Brutales. Das ist fast nicht fassbar, aber das gibt es tatsächlich. Da geht Gott hin und sagt, das ist schon wieder interessant, es geht um Ahab. Und wir haben es bei Isabel mit der Frau Ahabs zu tun. Und hier haben wir wieder falsche Prophetie. Und er sagt praktisch, wer will Ahab verführen als Gericht? Das heißt, sagt hier, da kommt dann, als die Engel Gottes versammelt sind, die Geister, da sagt einer, ich will ausgehen und ein Lügengeist sein im Munde aller seiner Propheten. Er sprach, du sollst ihn überreden und du wirst es auch vermögen. Geh aus und tue also. Und nun siehe, der Herr hat in den Mund aller dieser deiner Propheten einen Lügengeist gelegt. Und der Herr hat Unglück über dich beschlossen. Es gibt Lügengeister, die sogar vor Gott zugelassen und geschickt sind als Gericht über bestimmte religiöse Linien. Das muss man ganz nüchtern sehen. Und jetzt nochmals, die falsche Prophetie ist eigener Wahn, das eigene Herz, das religiöse Empfinden, Okkultismus und Gericht Gottes. Es besteht aus drei Komponenten. Gericht vor Gott, Okkultismus, direkte Teufelei und gleichzeitig der Wahn des eigenen gefallenen Herzens. Und aus diesen drei Elementen kommt der falsche Prophet. Und hier haben wir Isabel, eine falsche Prophetin. Und diese Linie werdet uns bedrängen in der Endzeit. Und sie werdet uns massiv bedrängen. Was nochmal wichtig ist, laut 1. Korinther 13, Vers 8, ich lese uns das. Wer es genau nachlesen will, draußen ist das Manuskript Zungenrede, dort ist genau erklärt. Die Liebe hört niemals auf, seien es Weissagungen, das heißt Prophetie, sie wird weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören, also Zungenrede. Sei es Kenntnis, sie wird weggetan werden, das heißt direkte Inspiration. Und er sagt ganz klar, wenn das Vollkommene kommt, das Ganze, die ganze Offenbarung Gottes, hört das Stückweise, das Teilhafte auf, nämlich Zungenrede, Weissagen und direkte Inspiration. Und insofern lehrt die Bibel eindeutig, dass die direkte Prophetie aufgehört hat. Es kann niemand aufstehen und sagen, so spricht der Herr. Übrigens hat ein neutestamentlicher Prophet nie gesagt, so spricht der Herr. Die einzige Prophetie, die es gibt, ist vom Agabus. Und dort sagt er, so spricht der Geist. Aber so spricht der Herr, hat nie ein Neutestamentler gesagt. Was jetzt wichtig ist, was haben wir Prophetie? 2. Timotheus 3,16. Die Rolle der Prophetie hat die Heilige Schrift übernommen. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Das sind in etwa diese Aufgaben, die die Prophetie im Alten Testament hatte, wenn ihr nachlässt. Das nächste, 2. Petrus 1,19. Ganz wichtige Stelle. Und zwar, hier haben wir die Aussage, und wir halten nun desto fester an dem prophetischen Wort, und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift ein Werk eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben, haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Das heißt, wir haben jetzt das Wort der Prophetie, nämlich die gesamte Heilige Schrift, und jetzt sagt Offenbarung 19, Vers 10, jeder, der das Zeugnis Jesu hat, also der Heilige Geist, denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Das heißt, der Gläubige hat den Geist der Weissagung empfangen. Und wenn jetzt zum Beispiel Wortverkündigung geschieht, wenn man Wort verkündigt oder wenn ein Gläubiger mit jemand redet, dann passiert durch den Heiligen Geist in der Regel das Gleiche, was in der Prophetie passiert ist. Ich war schon zur Verkündigung, ich habe keine Ahnung gehabt. Ich weiß doch nicht, was da passiert. Ich habe was predigt, was ich bei uns auch gepredigt hatte. Am Schluss kamen die Ältesten von der Gemeinde aufgeregt und haben geschrien, wer hat dir alles gesagt? Oder der eine hat gefragt, hast du ihm alles gesagt? Und dann sage ich, ich weiß gar nichts. Das macht dann Gott einfach, das Wort Gottes durch den Heiligen Geist so wirkt, dass du glaubst, da steht einer drin und sagt dir alles auf den Kopf zu. Das ist eine typische Wirkung des prophetischen Wortes. Und diese Wirkung der Prophetie ist natürlich da. Auch heute. Bloß ist nicht mehr das da, dass jemand aufstreht und sagt, so spricht der Herr, ein direkter Prophet. Aber die Wirkung des Wortes ist absolut da. Was jetzt ganz wichtig ist, diese falsche Prophetie, Matthäus 24, 24, die wird auftauchen. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und große Zeichen und Wunder tun und wenn möglich aus die Auserwählten zu verführen. Und hier ist ein ganz entscheidend. Stand leicht als Gemeinde Jesu, wir dürfen das nicht annehmen. Mir fällt auf, wie leicht sich Gläubige beeindrucken lassen, wenn irgendwas eintrifft oder wenn irgendwas passiert. Wenn ihr euch beeindrucken wollt, dann geht einmal nach Lourdes. Wir müssen mal gucken, in Lourdes hängen viele Krücken, dort hängen wunderbare Zeichen von Heilung. Ist das ein Zeichen, dass der Katholizismus echt ist? Wer hat hier geheilt? Ein Dämon namens Maria. Ein Dämon, der sich als Maria ausgegeben hat. Wo man gar nicht reden. So wie sich ein Dämon als Jesus ausgibt. Wie sich Dämonen als alles ausgeben können. So kann sich auch ein Dämon als Maria ausgeben. Und kann heilen. Es geht alles. Aber, das ist nicht einmal unser Hauptproblem, das ist ja die offene Verführung. Die viel schlimmere Verführung ist 2. Petrus 2,1. Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen. Und so weiter. Das heißt, er sagt hier, so wie früher die falschen Propheten da waren, sind jetzt, nämlich nachdem das Wort Gottes ja die Rolle der Prophetie übernommen hat, kommen jetzt die falschen Lehrer. Das heißt, da kommt falsche Lehre in die Gemeinde Jesu rein. Lehre nämlich, die verharmlost. Lehre, die dieser Isabel die Tür öffnet, dass solche Dinge hereinkommen können. 1. Timotheus 4, die ersten 5 Verse. Der Geist sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich verführerischen Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Das heißt, es gibt hier Dämonenlehren. Und das, was die Isabel gelehrt hat und was die Isabel in der Endzeit lehrt, das werden Lehren der Dämonen sein. Es werden bestimmte auch heilige Dinge sein. Zum Beispiel, was hochinteressant ist, was eine typische Dämonenlehre ist. Ich lese uns das gerade einmal. Das ist Vers 3. Sie verbieten zu heiraten. Das heißt, verbieten zu heiraten ist eine Dämonenlehre. Ist überhaupt keine Frage. Sagt die Bibel ganz klar. Speiser, sich Speisen zu enthalten, Dämonenlehre. Das heißt, man muss es einfach sehen, es hat hier so viele Dinge, was diese Geisterlehre denn drin zeigt, und was ihr mal aufpassen müsst. Zum Beispiel, manche Prophetier haben auch in der Regel, ich rede jetzt nicht am Metzgerswort, dass man mich richtig versteht, aber die sagen, du musst Vegetarier sein. Das ist ein typisches Zeichen auch von diesen Dingen. Jeder soll essen, was ihm gesund ist. Das ist mir egal, was er isst. Von mir ist keiner auch Vegetarier, so ist mir überhaupt nicht. Aber sobald es religiös verbrennt wird, wird es gefährlich. Und man darf etwas nicht vergessen. Manchmal, Paulus sagt einmal, deren Gott der Bauch ist. Und wir glauben, der Gott der Bauch ist nur der Gott, der Hunger hat. Aber man kann auch aus dem Essen Religion machen. Da muss man aufpassen. Ihr müsst nur an die Maria Dräben denken, die Kräuterkästleine, diese Dinge, wo überall so Kultlinien reinkommen in die Gemeinde Jesu. Das heißt, es sind einfach Verführungen drin, wo man auch falsche Lehre bringt. Und wir müssen da aufpassen. Zum Beispiel, wo das Hauptaugenmerk hingerichtet sei, wird in der lehrmäßigen Verführung, wird einfach in der Verharmlosung sein, dass man sich im Prinzip auch nicht mehr richtig absondert, sondern dass man die andere einfach stehen lässt, dass man toleranter wird. Wenn ich jetzt komme und sage, diese Lehrer sind vom Teufel, da kommt sofort in der Regel kommt jemand aus diesen Richtungen und sagt, guck Karl Hermann, du bist hochmütig, du glaubst nur du. Das ist normal. Wo sie gar nicht aufregen. Man sagt, nee, das ist völlig falsch, nicht ich, aber das, was die Bibel sagt. Insofern ich mich nicht irre und ich das richtig rauslese, was die Bibel sagt, dann ist es so. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Da kann man dann sagen, ach, Verharmlosung. Aids ist keine Strafe über Hurerei. Natürlich ist es Strafe über Hurerei. Wir brauchen keine Angst haben, irgendwo die Friedensbemühungen werden dazu führen, dass alles in Ordnung kommt. Auch das, was da unten in Israel passiert, Israel ist das auserwählte Volk und Sanders die teuflische Seite, es muss klar sein. Obwohl der Antichristen Jude sei, wird dann 2/3 aus Israel vernichtet werden, wird, aber Israel ist das auserwählte Volk. Und unsere Presse lügt, dass sich die Balken biegen, das ist gar keine Frage über diese Dinge. Bis an diese ganze Verharmlose, uns voll Gottes muss stur bleiben. Genauso ist es gar keine Frage. Wenn sich jemand nicht bekehrt, dann fährt er in die Hölle und geht verloren. Das ist Tatsache. Und sobald man beginnt, diese Dinge letztendlich zu verharmlosen, sage ich nur mal was. Das wird mir wieder Prügel einbringen von meinen geliebten Brüdern, die ich wirklich lieb habe. Aber auch die Lehre der Unverlierbarkeit des Heils gehört in die Ecke. Möchte ich mal ganz klar betonen. Es ist manchmal richtig, da man Flagge zeigt. Weil ich gesehen habe, was von dieser Lehre für verderbliche Ausflüsse ausgegangen sind, dann wird es mir ganz anders. Ich habe einen Mann kennengelernt. Der hat seine Frau verprügelt, hat zu ihr gesagt, ich bring dich um, und eine Minute später hat er gesagt, wunderbar, ich hoffe, der Herr kommt bald. Ein Vertreter von der Lehre, der man nicht mehr verloren gehen kann. Er war auch nicht bekehrt und hat dann nur geglaubt, dass das Heil, das er gar nicht hat, dass er nicht mehr verlieren kann. Und damit hat der Teufel ihre Falle gehabt, wo er nicht mehr rauskommt. Ich sage nicht, dass die Brüder es nicht gut meinen, aber wir müssen aufpassen. Wir dürfen nicht auf Sonderlehre gehen. Wir müssen an der Schrift bleiben. Das, was die Schrift sagt, mich fragt man manchmal, wo ist euer Glaubensbekenntnis? Ich sage, wir haben keins. Wir wollen das, was in der Bibel steht. Wir brauchen kein Glaubensbekenntnis, wir brauchen keine Satzung, wir brauchen überhaupt nichts. In der Bibel steht alles. Wenn man das Wort richtig teilt, hast du im Neuen Testament alles, was du brauchst. Und da müssen wir uns dran halten und wir dürfen nicht drüber hinausgehen. Das ist absolut gefährlich. Weil, was führt denn die Isabel ein? Wenn er das anguckt, sie führt etwas ein, und zwar dasselbe, was in Pergamon war, sie führt Vermischung ein. Sie vermischelt ganz fein. Das heißt ganz einfach, du lehrst praktisch als Prophetin und verführst die Knechte Gottes, die wahre Gläubige, Unzucht zu treiben, das ist sicher nicht unbedingt in erster Linie der offene Ehebruch gemeint, obwohl das auch kommt. Also ich sage es jetzt mal ganz klar, dass man uns richtig versteht. Irgendwann hat christliche Verlage begonnen, sich massiv um Ehe zu drehen. Ich brauche keinen Namen sagen. Ihr wisst, welche ich meine. haben massiv begonnen, sich um Ehe zu drehen. Und plötzlich kam der Artikel, mir sind die Haare zu Berge gestanden, wo da plötzlich drin steht, und es kann einem Gläubigen passieren, dass er in Ehebruch fällt. Dann muss ich sagen, wenn man das noch öffentlich schreibt, dann reizt du die Gläubigen zu dieser Todsünde. Und ich sage es einmal ganz hart, niemand hat die Gewähr, wenn er die Sünde begeht, dass Gott ihn nicht tötet als Exempel. Und niemand hat die Gewähr, dass er dann einmal Raum zur Buße hat. Niemand. Solche Sünde zu verharmlosen, ist eine Endzeiterscheinung. Vor Jahren wäre niemand auf die Idee gekommen, die Gläubigen zu sagen, das kannst du, es gibt Ehebücher. Furchtbar. Von wirklich Gläubige aus Amerika, die haben einen Namen, da steht Unsinn drin und da steht so teuflische Zeug drin, da wird sogar die Abtreibung befürwortet, wenn du es mit deinem Gewissen vereinbaren kannst. Muss ich vorstellen. So weit sind wir. Und das ist das, was auf uns einströmen wird. Diese falsche Lehre, diese falsche Prophetie, werden auch die evangelikale Bewegungen langsam zersäuern. Sie werden sie durchsetzen. Und plötzlich wirst du da stehen und bist wie so ein Relikt aus dem Mittelalter. Plötzlich bist du ein konservativer, verschrobener Gläubiger, der immer nur glaubt, dass das alles Sünde ist, der immer nur glaubt, dass Sexualität vor der Ehe sündhaft ist, der immer nur glaubt, dass man nicht unverheiratet zusammenleben darf, der immer noch glaubt, letztendlich damals Finanzamt nicht betrügen darf, der immer noch glaubt, dass Ehebruch Todsünde ist, der immer noch glaubt, dass man nur Gott dienen darf, dass man sich absondern muss von dieser Welt, der das alles nur glaubt. Der immer nur glaubt, dass man zum Beispiel mit allen, die aus unter 2. Korinther 6, 14 und folgende Fallen nicht zusammenarbeiten darf, alle Ungläubige, alle Götzendiener, damit sind die alle Großkirche, alle schon mal weg, mit alle Sekten, mit alle Sonderlehrer. Ja, das steht halt in der Bibel. Muss man ganz nüchtern sehen. Und am Schluss bist du ein ganz kleiner Haufen, der das noch glaubt. Und dann kommt die Masse und sagt, ihr seid die Sekte. Auf das läuft's raus. Immer klar. Bloß wenn man vor dem Angst hat, dann sind wir sowieso schon verkauft. Das heißt, diese Isabel bringt die geistliche Unzucht, die geistliche Hurerei, die Vermischung. Da ist natürlich, ich sag's mal, bockelhart, wisst ihr, da wird auch gelogen. Nur ein Beispiel. Ich kann jetzt alle Verlage im Prinzip nennen. Da würdet ihr euch überhaupt nicht wundern, die sind alle gleich. Ausnahme ist der CLV, sage ich hier mal ganz klar. Aber ich habe schon mit dem Hensler Verlag die Klinge gekreuzt wegen charismatischer Videos. Ich habe schon die Klinge gekreuzt mit dem Brockhaus Verlag, weil er einen charismatischen Verlag gekauft hat. Der Lektor hat es am Telefon geleugnet, mich der Lüge bezichtigt, bis ich im Schriftlich geliefert habe. Dann hat er nicht mehr geantwortet. Also kannst du, Schulte und Gerd, da rede gleich auch drüber, da kam das Ehebuch her. Ethos bringt die Ehelinie. Ihr könnt hingehen, wo ihr wollt. Dann habt ihr diese Dinge. Ich nenne die einfach beim Namen, du bist nicht mehr beliebt, aber man muss es einfach nennen. Da muss man aufpassen. Du kannst heute bei niemand mehr sicher sein, der vor einem Jahr noch gestanden ist, dass er heute noch steht, weißt du nicht. Das geht alles wie ein Zauberteig hinter die Kulisse und das Ziel des Teufels ist Verführung. Auf ganz einfache Art und Weise Toleranz zu üben, die Türe aufzumachen, uns langsam in eine Ecke zu drängen, wo man dann tolerant wird, wo man weich wird, wo alles okay ist, wo man lieb Kind ist. Und das ist letztendlich das, was sie hier anzetteln möchtet. Das ist gar keine Frage, um das geht's. Jetzt müssen wir etwas sehen. 1. Korinther 10, Vers 20. Was steckt da dahinter? Nein, sondern dass die Heiden das, was sie opfern, den Dämonen opfern und nicht Gott, in der Regel steht hinter aller Religion, hinter allem falschen Gottesdienst der Teufel. Das ist keine neutrale Linie. Das ist nicht der Irrtum der Menschen. Das sind die dämonische Lehre. Das sind Geister. Die Menschen sind oft die Opfer. Das sind arme Leute. Darum bekämpfen wir ja nicht die Menschen, sondern die Mächte dahinter. Aber wir müssen uns nüchtern betrachten. Es sind Geister, die diese Dinge herbeiführen. Das sind die Geister der Endzeit, diese Dämonengeister, des Antichristen, dieser Geist des Antichristen, das alles herbeiführt. Das ist auch der Grund, warum wir hier so scharf dagegen sein müssen. Wir hassen nicht die Menschen, sondern wir hassen diese Lehren. Und wir hassen diese Geister, die dahinter sind, gegen die kämpfen wir. Aber mit geistlichen Mitteln. Und hier ist dann etwas, das ist erschütternd. Selbst dieser elende Sünderin, heißt Vers 21, gibt der Herr Jesus Gelegenheit zur Gnade. Da sieht man den Langmut der von Gott herkommt. Und ich gab ihr Zeit, Buße zu tun von ihrer Unzucht. 2. Mose 34, das ist einfach der Charakterzug Gottes. Die Stelle, die muss man sich dickrot ausstreichen, die muss man kennen. 2. Mose 34, Ab 6. Der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, welcher Tausenden Gnade bewahrt und Missetat, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern heimsucht der Väter Missetat an den Kindern und Kindeskindern bis in das 3. und 4. Glied. Das gilt für alle Menschen, außer für die Gläubigen, weil wir vom Fluch des Gesetzes befreit sind und vom Fluch der Sünde durch das Blut Jesu. Das heißt, Gott ist unendlich langmütig und lässt selbst so eine Isabel noch eine Chance. Und Gott lässt auch den Verführer noch eine Chance. Das heißt, wir können sie evangelisieren, aber wir dürfen ihre Lehren nicht annehmen. Ezekiel 18, 23. Oder habe ich etwa gefallen am Tode des Gottlosen, spricht Gott der Herr, nicht vielmehr daran, dass er sich von seinen Wegen bekehre und lebe? Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er sich bekehrt. Wisst ihr, die Vermischung, die schreitet fort. Aber jetzt kommt der entscheidende Satz, sie will nicht die Isabel. Und die Vermischung ist real. Mir wirft immer jemand das evangelische Gemeinderundbrief in der Briefkasten. Ich weiß nicht wer, aber ich bin dankbar dafür, dass ein Krieg. Und da kann ich lesen, da kommt jetzt wieder drin eine ganz genaue Abhandlung über das Abendmahl. Und jetzt siehst du so eine Gegenüberstellung zwischen evangelisch, katholisch und wie man jetzt ökumenisch versucht, das Abendmahl zu einigen. Wegen mir darf ich das einigen. Es kommt aus der gleichen Quelle. Das ist gleich falsch. Gleich sakramental. Die katholische Kirche hat 7 Sakramente, die evangelische 2. Beides ist gleich nichts. Das Abendmahl ist kein Sakrament, sondern Gedächtnismahl derer, die gewaschen sind im Blut des Lammes, die an der Herr Jesus glaubet. Und beide Abendmahle der Großkirche sind ein Gräuel vor Gott. Wenn man das nicht mehr der Mut hat zu sagen, dann kann man nichts mehr zu sagen. Das müssen wir einfach feststellen. Und wenn das nämlich nicht so wäre, dann würden die alle krank werden und sterben, die daran teilnehmen, wenn es nämlich ein echtes Abendmahl wäre, weil die Bibel nämlich sagt, wenn man hier mit bewusster, voller Sünde daran teilnimmt, wird man krank oder kann man sterben. Muss nicht, aber es kann passieren. Und hier sind ja Scharen von Ungläubigen, die dieses Abendmahl nehmen. Die müssen dann alle krank oder tot sein. Das heißt, das muss man einfach deutlich sagen. Das heißt, Isabel will nicht. Es muss uns auch mal klar sein, wir haben es hier nicht mit Erkenntnis zu tun, sondern hier sind Menschen von Geistern beeinflusst, dass sie nicht mehr wollen. Offenbarung 9, 21, der große Katalog. Und sie taten nicht Buße, weder von ihren Mordtaten, noch von ihren Zaubereien, noch von ihrer Unzucht, noch von ihren Diebereien. Das heißt, sie taten nicht Buße, das zeichnet die Endzeit aus. Es gibt keine Besserung. Als ich vom Verlag in Bad Liebezell von Liebezeller Mission das erste Mal ein Prospekt gesehen habe, wo das Lester-Duo NIM 2 drin war, das ist für mich voller Welt zusammengebrochen. Und es wird vor nichts Halt machen. Da gibt's keinen Namen, der hier geschützt ist. Weil einmal hier die Väter in Ordnung waren, sagt es überhaupt nichts, was die Kinder tun. Wisst ihr, das Problem ist einfach. Du hast keinen Schutz, außer dass du dich stur als Wort Gottes und an der Herr Jesus hältst. Der einzige Schutz. Sobald man sein will wie diese Welt, das war Israel auch, dann kommt Saul, dann kommt der falsche König. Dann kommt der Aufbruch, dann geht es elend. 16,11 Offenbarung. Sie lästern den Gott des Himmels wegen ihrer Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre. Sie taten nicht Buße von ihren Werken. Sie werden nicht Buße tun. Das ist brutal. Sie werden nicht Buße tun. Sie werden nicht Buße tun. Wir müssen da aufpassen. Es werden Leute in der Gemeinde auftreten, die sind lieb, nett, freundlich, haben vielleicht sogar eine bestimmte Begabung. Aber sie steht nicht hinter dem, was wir tun. Und ich sage es ganz hart, solange ich was zu sagen habe, sind die Leute ausgeschaltet. Das sage ich deutlich, dass niemand auf eine falsche Idee kommt. Ganz oder gar nicht. Klare Linie, so wie es die Bibel vorschreibt, oder gar nicht. Wenn jemand nicht mit uns den Weg gehen soll, dann möge er einen anderen Weg gehen. Stört mich nicht, ich bin nicht böse mit ihm. Aber ich nehme nicht rein. Ich sage es nochmal ganz deutlich. Das ist ein Riesenproblem in der Endzeit. Wenn wir beginnen, diese Fronten aufzuweichen, werden sie uns auffressen. Ich habe das auf Mug erlebt. Sie fressen uns auf von innen raus. 2. Chronika 21, 18. Nach alledem schlug ihn der Herr in seinen Eingeweiden mit einer unheilbaren Krankheit. Kennt ihr noch, lese 1. Korinther 11, 30, nochmal dasselbe. Und hier haben wir bei Isabel genau dasselbe. Gott sagt, ich werfe sie auf ein Krankenbett. Da steht Kline, da kommt unsere Klinik her, Bett. Also so artverwandte Wurzel vom Fremdwort her. Das heißt, er wirft sie auf ein Krankenbett. Und die, welche mit ihr Ehen brechen, auch. Das heißt, Gott wird in der Endzeit diese Linie mit Krankheit, mit Geschwüren, mit Seuchen heimsuchen. Wo glaubt ihr denn, wo BSE herkommt? Kreuzfeld, Jakob, was das alles ist? Das sind Endzeitgerichte Gottes, da brauchen wir gar nicht reden. Die Krankheit hat es immer gegeben. Frag doch mal die Bauern, die sagen dir, es hat immer Kühe gegeben, da haben wir gewusst, der Kopf darf man nicht essen, hat die immer gewusst. Bloß in der Endzeit bricht es aus als Gericht Gottes. Und ich prophezei euch etwas, obwohl ich kein Prophet bin, es wird nicht die letzte Seuche sein. Bei weitem nicht. Da wird noch viel mehr kommen. Es wird hier rasend über diesen Erdball werden Zeuche, Gerichte, der Ätna, Erdbeben. Wir haben die Erdbeben in Hülle und Fülle. Da regst du ja schon gar nicht mehr auf, wenn Erdbeben ist. Wenn man sich dran gewöhnt hat. Das heißt, diese Endzeitgeschehe werden immer schneller, immer in Tachai, haben wir ja gelesen im 1. Kapitel, immer schneller über diese Erde gehen. Und es wird immer mehr dem Antichristen alles vorbereitet. Es wird ein Gericht sein über die Nachfolger. Nicht nur über Isabel, über die Verführungslinie, sondern auch über die Nachfolger. Und jetzt hier muss man auch nochmal was sagen. Es ist eine Frau. Schwestern, seien wir nicht böse. Eine Frau ist vor Gott genauso wertvoll wie ein Mann. Eine Frau ist genauso erlöst wie ein Mann. Aber Gott sagt ganz klar, der Paulus, nicht Adam wurde verführt, sondern Eva. Wisst ihr, was der Adam für eine Sünde begangen hat? Er war lasch. Die Laschheit ist die Sünde des Mannes, er gibt der Frau nach im Zweifelsfall. Aber der Teufel ist an die Eva rangegangen. Wisst ihr, wo das herkommt? Von ihrem Mutterinstinkt her, von der ganzen Anlage aus seelisch, das braucht der Frau, dass sie Kinder aufziehen kann, ist sie mehr empfänglich für diese Linie, also für Mystisches. Das ist auch der Grund, warum in der Regel die Prophetin und das Medium immer eine Frau ist. Und von daher hat Gott der Frau ganz einfach verboten, in der Gemeinde zu lehren. Ist ganz klar. Das ist der Grund. Das ist keine Abwertung. Der Mann kann dafür kein Nest bauen, wie es eine Frau kann. Der hat auch seine Nachteile. Nur zusammen sind sie vor Gott stark und richtig. Aber im geistlichen Bereich soll die Frau nicht lehren, aus dem Grund. Und jetzt sieht man hier etwas, Offenbarung 13, 14. Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die von dem Tier zu tun ihm gegeben sind. Und es sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie vom Tier, das die Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen. Und zwar, da passiert etwas, es kommt über alle. Es kommt über die Nachfolger der Isabel. Das heißt, diese Endzeitlinie wird der ganze Erdball erfassen. Da wird es keinen neutralen Platz mehr geben, entweder Gott und der Herr Jesus oder diese teuflische Linie. Es wird keinen neutralen Raum geben. Und hier das Gericht wird sei zum Beispiel Tod als Strafe. In 1. Korinther 5, Vers 4 sieht man das deutlich, wie Gott jemanden mit dem Tode bestraft, weil er aus der Sünde nicht rausgeht. Sprüche 4, 23 sagt ganz klar, der Kampf geht ums Herz. Und er sagt hier, und ich denke, das muss man einfach begreifen, was Gott hier sagt. Er sagt, ich bin es, der Nieren und Herz erforscht. Niere steht fürs Gewisse in der Bildersprache der Bibel. Der Kampf geht ums Herz und das Niere ist Gewisse. Darum sagt der Paulus in 1. Timotheus 1, 5, das ganze Gebot hat nur ein Ziel. Ein reines Gewissen und ein ungeheuchelter Glauben. Und um das geht's. Und er sagt ganz klar, ich werde euch vergelten nach euren Werken. Wenn ihr Offenbarung 22 lest, dann seht ihr, dass die Vergeltung nach den Werken gehen wird. Und zwar, es ist so, Moment, halt, es heißt 20, Entschuldigung, unter 23, der Punkt C muss 2012, also ist Tippfehler. Und zwar, Im jüngsten Gericht werden die Bücher aufgetan. Und in den Büchern wird drinstehen, zuerst das Buch des Lebens, da steht dann drin, dass jemand nicht im Buch des Lebens geschrieben steht. Und dann wird aufgrund von seinen Werken nachgewiesen, dass er wirklich nicht gläubig war. Und das ist das, was Gott dann tun wird. Und so ist es Gott, der Herz und Niere erforscht. Er wird beweisen. Und von daher wirst du sehen. Aber das Teuflische bei der ganzen Sache ist, bei dieser Gemeinde, wo wir ja betrachtet, bei dieser Epoche, ist es so, dass da ja noch was da ist. Das Problem ist ja ganz anders. Das Problem ist die Toleranz, die dann dazu führt, dass jemand zu Fall kommt und dass er wirklich kaputt geht. Und in Vers 24 heißt es dann, es sind diese Lehrer, sie redet hier von den Tiefen, oder die Bibel redet von den Tiefen Satans. Wir wissen nicht, was das war. Vorher wissen wir, dass die Lehre der Nikolaiten war, die Vermischung. Ich vermute, dass das Gleiche ist. Aber das ist nochmal wichtig, die Lehre könne teuflisch sein. Und Gott sagt in Offenbarung 3, Vers 10, er wird uns bewahren, Mitte heraus aus dieser Verführung, die über die Ökumene, über die ganze Erde, über den Weltkreis kommen wird, wenn wir uns an sein Wort und an die Hoffnung, dass er Wiederkunft halten werden. Das heißt, wenn jemand treu zum Wort Gottes steht, dann wird ihn Gott bewahren. Das ist letztendlich das Einzige, was uns überhaupt hier durchbringt. Jetzt sagt er etwas, er sagt, er legt auf die, die Gott dienet, keine weitere Last, die Last ist schon groß genug, die hier drauf liegt durch die Verführung. Psalm 68, 20 könnt ihr nachlesen, heißt, er wird unsere Laste tragen, er wird sie wegnehmen. 1. Timotheus 3, Vers 9, hier fordert nämlich Gott auf in der Offenbarung, wir sollen festhalten. 1. Timotheus 3, 9, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Sie sollen das Geheimnis des Glaubens in einem reinen Gewissen bewahren. Das ist das, was wir tun sollen. Nicht über das Geschriebene hinauszugehen, sondern wirklich das, was Gott uns gegeben hat, geistlich mit einem reinen Gewissen in einem ungeheuchelten Glauben zu bewahren. Und um das geht dieser Kampf bei Thyatira. Und obwohl hier Gläubige klar sind, werden sie gefährdet, weil man tolerant ist. Das heißt, Toleranz gegen diese Linie, lehrmäßig, gefährdet die Gemeinde. Hier müssen wir intolerant sein. Jetzt sagt er ganz klar, wer überwindet? Wer praktisch das alles und auch die Werke, die Gott bringt, bis es Ende bewahrt, dem wird er praktisch Vollmacht geben über die Heide. Und wenn er jetzt in Ruhe zu Hause nochmal Philemon 3 nachlässt, wo der Kampf des Glaubens beschrieben ist, wo er ganz klar sagt, ich jage danach, ich kämpfe darum. Und damit möchte ich nur eines zum Ausdruck bringen. Dieser Kampf ist hart, dieser Kampf ist brutal, den kann man nicht lässig führen, ganz oder gar nicht. Was denkt ihr, wie der Teufel mich angreift? Manchmal, wenn ich was so wie heute Abend deutlich sage. Da kommt bei mir im Herzen oft ein Kampf. Soll ich sagen, soll ich es nicht sagen? Ich bin genauso feig wie die anderen auch. Ich würde es auch lieber verschweigen. Na, wie schön, da passiert mir nichts. Aber du musst es sagen. Als Verantwortung der Gemeinde gegenüber. Man muss es nennen. Wir müssen kämpfen, jagen, überwinden. Wir müssen diesen Kampf des Glaubens kämpfen. Und Offenbarung 12, Vers 10 sagt, sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut. Sie haben ihre Seele nicht geliebt. Da steht Seele im Griechischen. Und sie haben sich zum Jesus bekannt. Mit den drei Dingen geht der Kampf des Glaubens. Und dann sagt er, dann wirst du auch das Ziel erreichen. Dann wirst du im tausendjährigen Reich zum Beispiel über 10 Städte gesetzt werden. Das ist hier gemeint. Vers 27. Sie werdet mit Christus dann herrschen. So wie er vom Vater es empfängt, so werdet sie mit Christus dann sein. Alle Zeit. Und dann kommt eigentlich was Ungeheures, der 28. Vers. Er sagt, Jesus, ich werde ihm, nämlich diesem Gläubiger, den Morgenstern geben. Wisst ihr, die Bibel legt sich ja selber aus. Da brauchen wir gar nicht nachgucken, was der Morgenstern ist. Das steht in der Bibel. Da brauchen wir keinen Ausleger. Offenbarung 22, 16. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinde zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Er ist der Morgenstern. Das heißt, dann werden wir beim Herr Jesus sein, alle Zeit. Dann wird er mit uns in ungetrübter Gemeinschaft bis hinein in alle Ewigkeit leben. Wiederum heißt zum Schluss, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist in Gemeinde sagt. Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das ist eine ganz einfache Sache. Dieser Kampf in der Endzeit wird darum gehen, will ich gehorsam sein, auch das, was hier die Sendschreiber sagen, will ich mich von diesen Linien absondern? Will ich hier der Sture sein? Will ich zum Beispiel sagen, ich schaffe mit denen nicht zusammen? Ich gehe der geistlich klare Weg, und wenn die Bibel was verbietet, dann sage ich nein. Oder werde ich tolerant? Werde ich weich? Werde ich lieb? Werde ich gesellschaftsfähig? Werde ich dann nicht mehr gesellschaftsfähig sein? Das wird der Kampf der Endzeit sein. Nicht nur, dass wir geistlich klar bleiben, sondern dass wir auch intolerant bleiben gegen diese Linie. Und wenn das der Fall ist, dann werden wir das Ziel erreichen, dann wird der Herr Jesus uns den Morgenstern geben, dann werden wir bei ihm sein alle Zeit. Wenn wir es nicht tun, dann sagt er, dann wird es uns gehen wie den Nachfolgern der Isabel. Wir werden zuerst geistlich krank werden. Und da gibt es dann bloß nur eine Medizin, und die heißt Buße, dass man wieder rauskommt. Ich möchte nochmal beten zum Schluss. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Gnadetag, und ich möchte einfach danken, dass du dein Wort so klar bist, dass wir diese Linie erkennen dürfen, dass es in der Endzeit alles auf den Kopf gestellt werden wird, dass letztendlich diese teuflische Linie nicht mehr wie früher geheim und verdeckt, sondern offen in die Gemeinde einbrechen wird, und dass wir einfach hart sein müssen gegen diese Dinge. Gib uns einfach Gnade, dir, dem Lamme, zu folgen, wohin du gehst, nicht über das Geschriebene hinauszugehen, das alles im reinen Herzen, im guten Gewissen, in ungeheucheltem Glaube zu bewahren, dir, dem Lamme, zu folgen, wohin du gehst. Es steht geschrieben, dass das unsere Grenze ist, nach links und nach rechts, dir, dem Lamme, zu folgen, wohin du gehst, egal was es kostet. Gib uns einfach Gnade, und dafür danke ich dir. Amen. Amen.